größeren Niederlagen, die dann doch so ein bisschen ja, Trauma in mir ausgelöst haben, würde ich sagen.
Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelin Kollatz.
Herzlich willkommen zu Finde den Kern, liebe Annelin, heute mit einem ganz besonderen Gast. Wen hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe mal eine Ausnahme gemacht. Eigentlich ist der Podcast ja quasi nur für, dass du mir Fragen stellst, aber wir machen mal eine Ausnahme und heute ist der Oliver Zeitler dabei. Das ist der erste, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bleibt es auch irgendwann der einzige Gast, das werden wir ja hören über die Zeit. Oliver ist mehrfacher Weltmeister im Rudern und alle, die mich kennen, wissen, dass ich mit Ruderern arbeite und von daher gibt es die Verbindung zu Oliver.
Ja, lieber Oliver, herzlich willkommen in dieser trauten Runde.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Du bist ja mitten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris. Die beginnen ja im Juli und enden im August diesen Jahres. Von wo schaltest du dich denn jetzt gerade zu?
Ich bin gerade in München, wo ich zu Hause bin, also in der Nähe von München. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bereite mich fleißig auf Paris vor. Jeden Tag wird trainiert, gerudert besonders. Und ja, jetzt geht es halt darum, das Boot langsam schnell zu machen für den Sommer und dann für die Spiele.
Langsam schnell machen, das finde ich wunderbar beschrieben. Wie ist denn so der derzeitige Stand? Also fühlst du dich im Soll oder hängst du hinterher in der Vorbereitung?
Also ich glaube, ich stehe ganz gut im Saft, würde ich sagen, wenn man es so schön ausdrückt. Und ja, man muss halt aus diesem langen Wintertraining, was wir Ruderer immer machen, jetzt so ein bisschen rauskommen langsam, in die höheren und Frequenzen und intensiveren Einheiten gehen. Und das braucht dann immer so ein paar Wochen, bis man sich da dann auch wirklich wieder zu Hause fühlt. Aber die Vorbereitung bisher lief sehr, sehr gut und du hast ja schon angesprochen, ich bin in der Vorbereitung auf Paris, aber eigentlich ist man in der Vorbereitung ja volle 4, in dem Fall jetzt durch die Olympiaverschiebung von Tokio 3 Jahre. Und da gibt es eigentlich nur ganz, ganz wenige Ruhephasen bzw. Pausen dazwischen. Ansonsten ist man eigentlich durchgehend dabei, sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.
Bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich nochmal die Zahlen nachgeguckt, die Jahreszahlen nachgeguckt. 2016 hast du aufgehört zu schwimmen und zähltest damals zu den stärksten Schwimmern, die wir in Deutschland hatten und bist dann ins Ruderboot gestiegen. Kannst du uns ganz kurz erklären, was bei dir passiert ist?
Also ich war im Schwimmen relativ erfolgreich und gut, besonders in den Juniorenjahren, also wo man noch in der Altersklasse geschwommen ist. Und 2015 hatte ich dann tatsächlich ein sehr, sehr gutes Jahr und habe mir dann, wenn ich nochmal so einen Sprung gemacht hätte, auch Chancen ausgerechnet, zumindest mit der Staffel zu den Olympischen Spielen zu fahren. Das sollte dann am Ende nicht sein. Ich habe am Ende die Quali nicht geschafft und nach den Olympischen Spielen 2016 ist dann zudem meine Trainingsgruppe, hat sich so ein bisschen aufgelöst, weil da sehr viele halt gesagt haben, yo, ich mache jetzt, konzentriere mich jetzt lieber aufs Studium oder auf den Beruf und mache was anderes, weil Schwimmen halt doch sehr zeitintensiv ist, ähnlich wie Rudern, das Training. Und so habe ich dann die Badehose auch an den Nagel erstmal gehangen.
Und dann waren es, glaube ich, nur 3 Jahre später. Und Oliver war im Rudern, im Einer, nicht nur Europa, sondern auch Weltmeister. Annelien, was muss denn in einem Menschen passieren an Motivation, um innerhalb von 3 Jahren in einer gänzlich anderen Sportart nicht nur an der deutschen, sondern an der Weltspitze zu stehen?
Weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, was in einem Menschen passieren muss, um in 3 Jahren das zu schaffen. Also ich glaube, gerade wenn man eine Einzelsportart macht und sowohl Schwimmen als auch im Einer zu rudern, ist eine Einzelsportart für mich, brauchst du ganz viel Ehrgeiz, ganz viel Biss, ganz viel Willen. Du musst quasi dich permanent, jeden Tag musst du dich quälen. Ich sage immer morgens, beißt mein Schweinehund in meine Wade und sagt, nee, Annelene, schlaf noch kurz, Mach jetzt keinen Sport, kannst du auch morgen machen. Sowas darf nicht jemand, der an die Weltspitze kommt, überhaupt nicht haben, sondern muss sich selbst auch natürlich quälen können. Und du brauchst natürlich auch, ich sage jetzt mal, ein paar Grundvoraussetzungen physischer Art für jede Sportart, die Oliver natürlich auch mit seiner physischen Größe schon durchaus mitbringt. Denn wäre er jetzt 1,80, hätte das auch leichte Nachteile im Rudern, soweit ich diesen Sport verstehe.
Oliver, erkennst du dich wieder in Annelens Beschreibung?
Ja, also ich war eigentlich schon immer jemand, der sehr gerne und auch hart trainiert hat. Und nachdem ich mit dem Schwimmen aufgehört habe, habe ich nach so einem Monat auch schon gemerkt, dass ich wieder was brauche, um etwas zu machen. Und das war dann Ende 2016 eben der Fall, dass ich dann über das Ruderergometer, also über das Trockenrudern, quasi den Einstieg in den Rudersport gefunden habe und mich da dann auch wieder ordentlich gequält habe, sag ich, wie Anneleen es gesagt hat, einfach nur, weil ich es gebraucht habe.
Gebraucht hast du scheinbar ja auch eine Unterstützung um dich herum, nämlich in dem Jahr, als du Annelien um Unterstützung gebeten hast. Was hat denn damals dir den Impuls gegeben oder was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich bin physisch, bin ich fit, ich fühle mich auch stark genug für die neue Sportart, aber ich merke, da fehlt noch was und du entscheidest dich, dass du dir eine psychologische Unterstützung dazu ins Team nimmst.
Also da würde ich jetzt nochmal deinen Einstieg quasi hernehmen. Du hast ja gesagt, dass ich innerhalb von 3 bzw. 2,5 Jahren vom Newcomer quasi zum Weltmeister geworden bin. Die ersten Jahre, die liefen auch mental relativ easy ab, weil ich halt einfach nicht wirklich etwas zu verlieren hatte im Rudersport. Und wenn man dann mal an der Weltspitze ist, dann hat man plötzlich was zu verlieren, nämlich den Weltmeistertitel, dann ist man plötzlich der Gejagte. Und da ist die Fallhöhe dann doch etwas höher, sage ich mal, als wenn man einfach nur diese Treppe immer nach oben steigt, von außen die Leute nur staunen und sagen, ja, wow, der ist einfach nicht zu stoppen. Und das war dann eben der Fall einmal in Tokio bei den Olympischen Spielen, ganz, ganz große Niederlage im Halbfinale gehabt, als Favorit angereist und dann nur das B-Finale gewonnen. Also leider im falschen Rennen gewesen, dann am entscheidenden Tag. Und dann 2022 hier in München auf meiner Heimstrecke eine ganz, ganz bittere Niederlage mit einem vierten Platz im Finale musste ich da einstecken. Und dann wurde ich angeschrieben von einem Patienten von Anlehn auch. Und er hatte mir empfohlen, dass ich doch mal oder dass ich mir mal Gedanken machen sollte, ob es nicht gut wäre, mit Annelien mal zu sprechen, weil ihm hat das sehr geholfen und er war wirklich begeistert etc. Und er war auch davor Ruderer, von daher hat es dann auch sehr, sehr gut gepasst. Und ja, so bin ich dann eben nach dieser Niederlage, wo ich dann auch wirklich gewillt war, irgendwie alle Steine umzudrehen und alles zu versuchen, um wieder auf den Damm zu kommen, an Annelien geraten. Und dann war das, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft tatsächlich, dass
Ja.
wir das erste Mal ein Zoom-Meeting hatten, damals von meinem Hotelzimmer aus, ein paar Tage bevor es da losgegangen ist in Prag. Und ja, so ist es dann, hat es dann begonnen. Und glücklicherweise bin ich bei dieser Weltmeisterschaft dann sogar Weltmeister geworden, obwohl ich davor eine der härtesten Niederlagen ein paar Wochen davor hinnehmen musste. Von daher, ja, war ein guter Einstieg auf jeden Fall.
Guter Einstieg ist leicht untertrieben, Annelien.
Also für mich war das total spannend. Diese Motivation, wenn ein Athlet selbst auf einen zukommt, ist für mich das Beste. Und gerade dieses, was Oliver beschrieben hat, quasi diese Empfehlung über jemanden, wo es geholfen hat, funktioniert, sage ich jetzt mal, sehr gut, weil du nichts erklären musst, sondern das öffnet quasi ganz viel Türen. Natürlich ist das, und das ist übrigens, wie es bei Oliver gelaufen ist, das relativ normal. Die Leute kommen so ganz kurz vorher. Oder kurz nachdem irgendwas passiert ist. In diesem Fall war das ganz kurz vor der Weltmeisterschaft. Und ich weiß, das muss, glaube ich, glaube, es war ein Freitagabend, wo wir geredet haben, aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ich glaube, du hattest Sonntag oder so dein erstes Rennen. Also ich weiß nicht, also kurz davor. Für mich ist dann immer so die große Herausforderung, wir mussten das ja per Zoom machen. Ich sitze in Essen, Oliver war im Ausland bei der WM. Du hast dich noch nie live gesehen. Ich habe natürlich Oliver über die Jahre verfolgt, auch wenn ich mal auf Regatten bin oder so, wusste ich natürlich, wer es war, hatte sowohl Olympische Spiele als auch Europameisterschaft verfolgt, sodass ich eine Geschichte für mich im Hintergrund hatte und so eine Ahnung hatte, eine Grundidee, was konnte da so gelaufen sein und was könnte Oliver beschäftigen. Dann das Ganze quasi online zu machen, ist nicht ganz leicht, hat aber in diesem Fall gut funktioniert, weil ich damals eine Technik angewandt habe. Ich sage gar nicht das Thema. Wir haben das Ganze reframed. Also man hat ein Thema in einen anderen Rahmen gesetzt. Ich sage mal von einem Schwarzen in einen Weißen. Wir haben quasi ein anderes kognitives Modell dafür entwickelt. Und ich glaube, das war damals hilfreich für dich, Olli, um einfach noch ein Stückchen mal diesen Druck rauszunehmen, den du ja durch diese zwei Erfahrungen hattest. So hätte ich es erlebt. Oder so habe ich es wahrgenommen, sagen wir es mal so vorsichtig.
Ja, stimme ich absolut zu.
Kannst du dich an diesen Rahmen noch erinnern und weißt du noch, ob dir genau diese Methode geholfen hatte?
Also wir hatten da verschiedene Methoden uns zurechtgelegt, an was ich am Start zum Beispiel denken sollte, wenn ich sehr aufgeregt bin und wenn ich mal wieder Angst hätte, den Start nicht ganz so zu treffen. Und das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Auch wenn man sich im ersten Moment dann etwas blöd vorkommt, wenn man da vorne am Start sitzt und sagt, ich bin verliebt, ich bin verliebt, ich bin verliebt, aber es hat funktioniert, ja.
Machst du das heute noch?
Heute mache ich es nicht mehr, aber ich bin auch nicht mehr ganz so nervös vorm Start. Also das ist auch gut, weil ich davor schon, ich glaube, ich gehe einfach besser mental vorbereitet, auch jetzt mittlerweile schon in die Rennen rein und weiß, was da auf mich zukommt.
Was für mich jetzt gut ist, dadurch, dass wir uns auch zwischendrin live gesehen haben, was für meine Arbeit übrigens echt hilfreich ist. Es wird ja überall immer gesagt, Remote ist genau das Gleiche. Ich würde das übrigens nicht sagen. Ich bin mal gespannt, Olli, wie du das empfunden hast, also wie du das siehst. Mir hilft das aber auch jetzt zwischendrin und auf dem Weg nach Paris wird das eh noch häufiger die Regel sein. Dass man sich remote trifft, ist das gut, so ein Stückchen eine Grundidee auch zu haben von Olli, weil ich bestimmte Sachen quasi jetzt auch antizipieren kann oder erahnen kann, was er denkt und damit auch Hypothesen mit ins Gespräch reinbringe. Aber Olli, wie erlebst du das, den Unterschied zwischen remote und live? Wir haben ja jetzt beide schon gemacht.
Ja, also ich glaube, Remote ist sicherlich gut, wenn man da schon so ein bisschen eine Basis geschaffen hat und dann wirklich weiß, mit wem man sich einlässt und was man auf was man zu achten hat. Ich fand es immer sehr hilfreich, wenn wir uns persönlich getroffen haben, dass man dann wirklich intensiver an Dingen arbeiten konnte. Und das hat mir persönlich noch mal ein paar Prozent mehr gegeben, als wenn wir das jetzt nur online gemacht hätten. Einfach weil ich da komplett irgendwie dann nur bei dieser Session war und keine Ablenkung von außen, was ja immer mal wieder, selbst wenn nur so eine Notification auf dem Display raufkommt, die dann einen da wieder rausbringt, ist natürlich bei so einem persönlichen Treffen was ganz was anderes.
Und für mich ist ein persönliches Treffen insofern auch gut. Ich sage immer, ich spüre die Person. Also ich kann das ein bisschen mehr fühlen. Ich bin eher jemand, der so visuell kinästhetisch wahrnimmt. Das ist so ein Wahrnehmungstypus. Und ich mache zum Beispiel viel weniger auditiv. Von daher hilft mir es zumindest jetzt auch schon mal ein Bild zu haben. Rein telefonisch geht für mich auch, aber das geht für mich zum Beispiel nur, wenn ich jemanden gut kenne. Sonst ist es für mich irre anstrengend. Und da tickt ja jeder ein bisschen anders. Und klar, wenn man sich so live sieht, hat man natürlich auch eine Ruhe und eine Zeit, die man sonst, ja, man ist so ganz fokussiert. Viel fokussierter, als wenn man sich quasi, ne, nur mal zwischendrin oder remote oder unter Druck oder so sieht.
Ich würde gerne noch ein weiteres Thema hinzufügen, nämlich, dass der Oliver, wenn man so will, ja aus einer Ruder-Dynastie stammt. Und ich muss jetzt schnell auf meinen Spickzettel gucken, weil ich kann mir nicht allen Vorfahren merken, Oliver, die schon im Rudern aktiv waren. Dein Opa war Olympiasieger 1972. Im Fußball würde man sagen, die Heim-WM. Das war ja damals die Heim-Olympia, wenn man so will.
Genau, richtig.
Dann deine Tante Judith, Olympiasiegerin 88 im DDR-Achter. Dein Onkel Matthias, zweifacher Weltmeister 1990 im Achter und 91 im Vierer mit Steuermann. Dein Vater, zweimal WM-Vierter und ist heute dein Trainer. Und deine Schwester ist auch international erfolgreich, die Marie-Sophie, und hat bereits mehrere Medaillen bei EM und WM der Juniorinnen gewonnen. Inwiefern lastet denn jetzt der Druck der ganzen Familie auf dir, da du die Sportart ausübst, die die ganze Familie schon ausgeübt hat?
Mittlerweile nicht mehr so viel Druck. Den einzigen Druck, den ich so am Anfang so ein bisschen gespürt habe, war, dass ich den Leuten nicht so offen erstmal erzählen wollte, dass ich jetzt auch ruder, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, in welche Richtung das geht. Und weil dann entweder die Erwartungen sehr hochgeschraubt werden, so war zumindest mein Gefühl, oder das komplett niedergemacht wird. Ich hatte dann also eher so die Bedenken der Reakt über die Reaktionen von anderen Personen. Aber ja, mittlerweile brauche ich mir da eigentlich, glaube ich, keinen Druck mehr machen. Meine ganze Familie weiß, was es bedeutet, im Einer erfolgreich zu sein. Und das wissen die auch sehr, sehr zu schätzen, was ich da in diesem Sport bisher erreicht habe. Mein Großvater, der, wie gesagt, Olympia Goldmedaillengewinner und auch Bronzemedaillengewinner ist und mehrfacher Weltmeister, hat mir schon häufiger gesagt, dass ich jetzt schon mehr erreicht hätte als er, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer im Einer. Und von daher brauche ich mich da nicht verstecken. Ich kann da mit großer Brust in dieser Familiendynastie jetzt mit meinem Namen auftreten, glaube ich. Von daher alles gut.
Empfindest du das eigentlich als einen Vorteil, dass in deiner Familie so viel eine Rudererfahrung oder ein Ruder-Background mitgeben? Ich sage gleich, warum ich das frage, weil ich jetzt na, auch an ein paar andere Ruderer denke. Oder empfindest du das als Nachteil?
Also ich empfinde es als einen reinen Vorteil, ehrlich gesagt, einfach weil ich da sehr viele Erfahrungen auch von meiner Familie einfach mitnehmen kann. Die haben vieles schon durchgemacht, was ich jetzt gerade durchmache, so diese vorolympische Phase etc. Und dieser Umgang mit Drucksituationen, das hat mir mein Großvater damals, als ich Schwimmer noch gewesen bin, hat er mir schon nahegebracht, hat mir erzählt, wie es damals vor den Olympischen Spielen, vor Weltmeisterschaften etc. war. Von daher habe ich da, glaube ich, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich glaube, das einzige Negative war so ein bisschen die Erwartungshaltung, die andere Menschen gegebenenfalls haben, die ich als negativ empfinde. Aber so von meiner Familie, von dem Inner Circle, würde ich sagen, war da nie Druck da. Und ich empfinde es als sehr großen Vorteil, dass die alle auch wissen, was ich da mache, was ich zu leisten habe und da auch sehr viel Verständnis dafür, natürlich dafür da ist.
Also es wäre auch meine Hypothese und das ist meine Erfahrung mit anderen Ruderern. Also dieses Thema soziales Umfeld ist ja ein sehr relevanter Faktor auch im Sinne von Erfolg. Und ich betreue ja nun schon Ruderer seit 2011, das sind ja jetzt schon ein paar Jahre. Und da gibt es ja so die ein oder andere Geschichte, die man hört. Und ganz häufig ist so ein Thema, gerade das Olympische Jahr, ist ja sehr druckreich. Man ist viel in Trainingslagern, man ist viel weg. Es braucht ganz viel Verständnis von der Familie, von der Partnerin oder vom Partner, ne, je nachdem, von diesem gesamten Umfeld. Und wenn die gar kein Sportverständnis haben, dann erlebe ich eher auch, dass das eher abträglich ist, weil dann quasi dieser emotionale Support nicht, also eher fehlt und dann quasi ein anderer Druck reinkommt. Wieso? Wir haben doch die Party und dann würde ich doch gerne mit dir zusammen hingehen. Das geht natürlich im Olympiajahr nicht oder vor Wettkämpfen sowieso nicht. Von daher glaube ich auch, dass das zwischendrin auch ein Vorteil sein kann, neben der Erwartungshaltung.
Wie siehst du das, Oliver?
Ja, absolut. Also ich habe es ja schon gesagt, in meinem Umkreis haben die Leute Verständnis dafür, was ich mache. Da wird auch kein Druck ausgeübt oder sowas, dass ich mal zu irgendeinem Event nicht da gewesen bin. Also natürlich genieße ich es, wenn ich dann mal frei habe, dass ich dann auch meine Freunde treffen kann und da auch mal vielleicht ein Bierchen mit denen heben kann. Ehrlich gesagt, aber das geht halt jetzt im Olympiajahr einfach nicht, beziehungsweise in der Vorbereitung. Und da wird mir von meiner Familie, von meiner Freundin und auch, wie gesagt, von meinem Freundeskreis sehr viel Verständnis entgegengebracht und das ist sehr wichtig.
Wie wählst du denn Freunde aus, gerade in so einer Situation? Wer ist denn da noch Freund, der auch nach der achten Absage immer noch fragt, ob du mitgehst, ein Bier trinken?
Ja, das sind alles eher langjährige Freunde tatsächlich. Also hier in München habe ich immer noch recht viel Kontakt zu den Schwimmerkreisen, also mein altes Team. Da ist natürlich auch so ein bisschen einfach dadurch, dass wir auch gemeinsam Sport gemacht haben, das Verständnis für Sport da. Und ja, auch bei Kollegen tatsächlich, die jetzt eigentlich weniger Sportbezug haben, da ist eigentlich auch sehr viel Verständnis da. Die sagen dann auch, jo, jetzt konzentrierst dich erstmal auf Olympia und danach feiern wir das mal gescheit, wir kommen nach Paris oder keine Ahnung was und dann holen wir das alles nach. Also von daher, ich habe da, glaube ich, sehr viel Glück mit meinem Umfeld.
Und ich glaube, das braucht es auch. Es braucht, wer Leistungssport macht, und ich glaube, das ist unabhängig davon, welche Sportart. Da braucht es ganz viel Toleranz und gleichzeitig braucht es dieses soziale Umfeld, um auch mal was anderes zu hören als nur Rudern oder die Sportart, die man betreibt, in diesem Fall Rudern. Denn das ist ja auch total einseitig. Das ist ja wie auch in anderen Leben, wenn man ich sag jetzt mal, mit der Partnerin oder dem Partner zum Beispiel zusammenarbeitet und erst zusammenarbeitet und dann zusammen die Freizeit verbringt. Auch dann braucht es ja mal, jetzt auf den Job, das wäre auf den Job übertragen, auch mal andere Themen, die jetzt mal außerhalb dessen sind, auch um abschalten zu können, was gerade, finde ich, in so einem Jahr wie in dem olympischen Jahr ganz wichtig ist, für sich Methoden zu haben, wo man abschalten kann, wo man mal was anderes sieht, was anderes macht und das gleichzeitig aber irgendwie in den Trainingsplan passt. Und ein Trainingsplan von Ruderern ist schon ziemlich vollgepackt. Der ist schon ziemlich eng und der ist durchaus herausfordernd. Und also ich darf das am Rande erzählen. Oliver hat vorhin ja erzählt, dass er über das Ergometer, ne, zum Rudern gekommen ist. Oliver, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich hatte in Corona-Zeiten 3 Monate ein Ruderergometer hier. Ne? Ein richtig gutes, wie man das natürlich macht. Ne? Ich sage jetzt keine Marke, aber die alle Ruderer kennen. Und dann hatte ich einen Rudertrainer, der mir Trainingspläne geschrieben hat. Wie viel warm machen, welche Schlagzahl und all solche Sachen. Nach einem Vierteljahr habe ich dieses Ding wieder abgegeben, weil das Ruderergometer so, das war für mich so anstrengend. Und da kann man, das war so nervig und langweilig, wo ich denke, ich verstehe gar nicht, wie ihr das schafft, da 60 oder 90 Minuten drauf zu sitzen und zu ziehen. Das ist mir ganz schleierhaft. Also ich habe tiefen Respekt davor, was ihr da macht, fast täglich, zumindest im Winter, häufiger zumindest.
Ja, also ich sehe das immer als Vorbereitung für den Sommer dann. Und wenn du ordentlich auf dem Ergometer ziehen kannst, dann kannst du natürlich auch schneller fahren, schneller und länger fahren im Sommer, wenn du dann auch mal was anderes siehst als nur die Wand vor dir oder den kleinen Display auf den Seen etc. Und wir im Rudern, wir sind natürlich einerseits ein bisschen arm dran, weil wir sehr hart trainieren müssen, aber andererseits können wir uns auch sehr glücklich schätzen, denn wir haben mit die schönsten Orte der Welt, wo wir unsere Regatten fahren dürfen. Und das ist dann doch wert, würde ich sagen, so rückblickend.
Ah, jetzt verstehe ich den Unterschied. Da ich nicht wirklich rudern kann, fehlt mir dieser Motivationsaspekt, mich da durchzuquälen. Thorsten, ich kann dir das nur empfehlen, falls du ins Fitnessstudio gehst. Olli, was fährst du auf dem Ergo? 5? Was fährst du? 5?
5,37. Auf 2000 Meter.
Also, Thorsten, viel Spaß oder alle, die zuhören, viel Spaß mal beim Ausprobieren, wer bei 9 oder 10 Minuten landet, ne? Der hat schon meinen tiefsten Respekt. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist für einen Laien. Ich glaube gar nicht, ne? Oder? Was macht ein Laie, Olli?
Das kommt auf den Fitnesszustand des Laien an.
Sag mal so
Also,
Mittelfitnesszustand, damit ich dann irgendwann Nachrichten kriege, wie habe ich geschafft oder so.
ja, also ich glaube, 10 Minuten, wenn man überhaupt keine, also wenn man jetzt nicht so wirklich im Rudern drin ist und da wirklich als Laie rangeht, dann würde ich sagen, 10 Minuten so als Startwert drunter. Es kommt halt wirklich drauf an, was man für eine körperliche Voraussetzung mitbringt. Das ist echt etwas schwierig zu sagen.
Ich finde,
Aber.
wir könnten doch mal, Olli, lass uns doch mal überlegen. Wir machen jetzt eine Motivation. Wir loben jetzt aus, was man so als Challenge bis zu den Olympischen Spielen Ende Juli geschafft haben sollte. So realistisch mit Training. Dann können wir ja da irgendwann mal Thorsten fragen, ob er es geschafft hat. Oder irgendwen anders.
Ja, müssten wir so etwas unter 8 Minuten, würde ich sagen, auf
Okay.
2000 Meter. Schau
Ich
mal.
kann auch einfach nur die Preisübergabe machen. Das ist auch okay für mich. Also in der Tat durfte ich mal, Oliver, einen Grundkurs im Rudern machen. So 2 Monate lang, zweimal die Woche, immer abends für 2 Stunden auf dem Wasser. Und für mich war das Entspannung pur. So ohne Handy auf dem Wasser, Lichts links und rechts. Und du warst so mit dir alleine, beziehungsweise den anderen dreien, die im Vierer saßen, mit Steuermann. Und habe mir eben die Frage gestellt, als du gesagt hast, Anneliene, man braucht ja auch Methoden zum Runterkommen, zum Abschalten, ob das, Olli, für dich dann auch so entspannend ist, wie das für mich damals war.
Also ich glaube, wenn ich mal so eine längere Einheit tatsächlich fahre, wo jetzt keine Belastung drin ist, dann ist es tatsächlich auch entspannt. Da muss ich dann zwischendurch schon mal mich wieder konzentrieren und schauen, ob der Ablauf noch richtig ist. Aber solange der Trainer nichts sagt und der happy ist, ist ja eigentlich noch mal viel besser, wenn man dann ein bisschen mit den Gedanken abschweift und dann trotzdem eine gute Technik fährt. Deswegen bin ich dann immer sehr zufrieden. Also es gibt auch mental weniger anstrengende Sessions. Aber letzten Endes ist es da doch körperliche Arbeit natürlich und wir in der Weltspitze müssen da natürlich auch unsere Splits so ein bisschen halten. Also wir können da jetzt nicht die Blätter baden lassen, wie man so schön sagt, und uns da einfach entspannen. Ist dann trotzdem noch Training, wenn wir schon die Zeit aufwenden, um zu den Regattastrecken zu fahren und dort zu trainieren, dann wollen wir die natürlich auch ordentlich nutzen, die Zeit.
Welche Methoden, Oliver, hast du denn bei Annelien gelernt, um runterzufahren und um abzuschalten und dich dann nochmal auf das Wesentliche konzentrieren zu können?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
Ich kann sie
Ups.
dir beantworten.
Ja.
Oliver, wir können auch die Frage weiterreichen.
Ja, dann reich mal die Frage weiter und vielleicht schneid es raus, dass ich das nicht
Keine
beantworten
Sorge, da brauchst du nichts rauszuschneiden. Also ich weiß, dass wir mal das Thema länger besprochen haben, ohne dass ich auf Inhalte eingehe. Gestaltung der Zeit außerhalb des Ruderns, da haben wir über verschiedene Aspekte geredet. Olli ist an sich, soweit ich das sehen kann und war, also soweit ich das mit der Distanz, die ich habe, das würde sein Vater oder seine Physiotherapeutin viel besser beurteilen können. Schon ziemlich gut da drin, für sich Methoden zu haben, um runterzukommen. Und auch im Wettkampf ist das bei Oliver jetzt überhaupt kein Thema. Mit manchen Athleten macht man auch so, ne, wie gestaltet man Wettkampftag und so. Da hast du deine guten Routinen, soweit ich das wahrnehme, Olli, da braucht man gar nichts zu machen. Was wir auch gemacht haben, um nicht wirklich zur Erholung, aber um Stress zu reduzieren, dass wir uns Druckthemen, die einem innerlich Druck machen, die hat jeder Mensch. Ne, wo man sich, und wer Leistungssportler ist, muss sich unter Druck setzen. Und das ist wie so eine invertierte U-Kurve. Also mit mehr Anstrengung geht der Erfolg nach oben und irgendwann wird aber mit mehr Anstrengung geht der Erfolg langsam nach unten. Und bei Leistungssportlern ist das total wichtig, gut den Punkt immer wieder rauszuarbeiten, wo ist noch mehr Anstrengung, mehr Erfolg und kurz bevor es dann kippt. Und deshalb bearbeite ich mit allen Leuten, also auch in der Wirtschaft mit, ne, mit Menschen, die Themen, die einem quasi individuell dann zu sehr Druck machen, die dazu führen, dass die U-Kurve quasi nach hinten, nach unten kippt, der Erfolg. Und die bearbeite ich individuell, das habe ich mit Olli auch gemacht und dafür nutze ich unter anderem auch Trancen, das habe ich mit Olli auch gemacht, weil das eine gute für mich eine gute Methodik ist, um auch noch mal Leute aus dem Kopf rauszubringen. Ich glaube, damit habe ich genug erzählt, ohne irgendwie meine Schweigepflicht zu brechen, hoffe ich.
Oliver nickt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen können. Wir sind über eine Videokonferenz zusammengeschaltet. Und ich würde gerne gerade an dem Punkt vielleicht schon mal kurz bleiben. Annelien hat gerade, Oliver, deinen Vater und deine Physiotherapeutin erwähnt. Und du hattest vorhin mal die Familie als deinen Inner Circle bezeichnet. Wie wichtig ist denn dieses Team um dich herum und wie hast du das denn aufgebaut?
Also das Team um mich herum ist sehr wichtig. Also ich bin zwar einer Fahrer und alleine im Boot, aber man braucht dann doch, natürlich braucht man einen Trainer, natürlich braucht man Leute, denen man vertraut, die sich dann um weitere Themen kümmern, die da auftauchen. Und ja, ich habe da einfach Leute mir zusammengesucht, die auch diese Begeisterung für den Sport haben, die da auch bereit sind, neue Wege zu gehen, die die Flexibilität mitbringen und die da wirklich mit Herzblut dahinter stehen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass dass man da wirklich ein Team hat, was alles dem Ziel unterordnet und wo alle wirklich an einem Strang ziehen. Und das war so die Herangehensweise.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, weil ich das ja auch vergleichen kann. Das, was Olli sich da aufgebaut hat, ist schon aus meiner Sicht durchaus außergewöhnlich. Das liegt vielleicht auch dran, weil du einer Fahrer bist und das leichter ist. Also auch ich darf zum Beispiel von der Physiotherapeutin mit der mal reden, das ist abgesprochen zwischen Olli, ihr und mir. Das ist äußerst ungewöhnlich, dass das möglich ist.
Olli,
Also
war das für dich selbstverständlich? Weil ich finde das in der Tat sehr ungewöhnlich.
ja, also es ist ja so, dass meine Physiotherapeutin sitzt auch in München, sonst kann sie ja keine Physiotherapie machen. Und ich glaube, da ist es dann doch nochmal etwas einfacher, dann gegebenenfalls irgendein Problem zu erkennen oder das dann nochmal an Annelien heranzutragen, einfach weil nochmal eine dritte Person das wirklich ja, in so einem persönlichen Gespräch dann von mir erzählt bekommt. Und dadurch erleichtert es Annelien natürlich auch die Arbeit, vermutlich.
Finde ich beeindruckend, aber ich bin unhöflich gewesen, Annelien, und dir ins Wort gefallen, also bitte.
Egal. Ich finde das auch sehr positiv. Ich finde das außergewöhnlich und mir erleichtert das wirklich, weil ich ja über die Distanz, ich kann nicht einfach, weil ich in Essen sitze, mal abends an die Regattastrecke gehen und mal gucken, mit welcher Stimmung Oliver quasi kommt, ne, vom Boot rauskommt oder so. Das geht nicht und ich kann auch nicht mal 5 Minuten irgendwie diese Kurzgespräche nebenbei haben. Das fehlt mir natürlich quasi in meiner Arbeit und von daher war das für mich, als diese Idee aufkam und Oliver dem zugestimmt hat, für mich sehr, sehr hilfreich, weil, so wie Oliver sagte, ich kriege noch mal einen Impuls von außen, eine Schilderung, ohne das als die Wahrheit zu nehmen, sondern als einen Impuls. Das höre ich quasi und kann das mit aufnehmen. Und ich kenne auch Olivers Eltern. Also jetzt nicht sehr gut, aber so, ne, dass wir uns gesehen haben, dass das quasi bekannt ist. Und auch das ist total hilfreich, weil es da so ein Grundvertrauen gibt von, wenn Bedarf wäre, wüsste man, dass dieses Netzwerk für Oliver total gut funktioniert und auch nur im Sinne von Oliver. Und das ist natürlich bei einem Großboot noch mal viel komplexer, weil da ja viel, viel mehr Personen dranhängen. Umso schöner finde ich das, dass das so funktioniert und dass das möglich ist. Und ich glaube, es wäre auch in anderen, jetzt bleibe ich beim Rudern, in anderen Bootsklassen auch möglich, wenn diese Offenheit da ist.
Kann ich verstehen. Oliver, wie siehst du das?
Also ich glaube, im Einer ist es natürlich einerseits recht einfach, weil es einfach nur eine Person ist, mit der man da umgehen muss. Und ja, umso wichtiger ist es eigentlich, dass diese größeren Teams dann da eigentlich nochmal intensiver mit dieser Betreuung arbeiten, würde ich jetzt mal behaupten. So würde ich es einschätzen.
Und ich glaube, da wäre echt noch vieles rauszuholen, wenn man diese Verbindung, also gerade, ich sage jetzt mal, in einem Großraum des medizinischen Bereiches, Arzt, Physio, Psychologe, wenn die quasi enger zusammenarbeiten würden, und das ist jetzt nur beschreibend gemeint, ohne irgendwelche Vorwürfe, weil ich glaube, dass diese drei Aspekte sehr stark miteinander zusammenhängen. Für mich ist der Trainer noch mal ein bisschen was anderes, ja auch mit anderen Aufgaben quasi dahinter, aber wir drei Berufsgruppen sind einfach nur da, um für die psychophysische Gesundheit die fit zu machen, und die gehört einfach zusammen. Und gerade bei Leistungssportlern hat man das sehr stark, wenn die Psyche, wenn da irgendwas, irgendein Thema ist, dann wirkt sich das sehr stark physisch aus oder sehr häufig, weil das quasi, weil ihr ja so an euer Leistungslimit geht. Deshalb ist es, reagiert euer Körper quasi schneller als die Seele. Und deshalb kann man gut über somatische Aspekte gehen, um auch für mich als Psychologin auf Ideen von Themen zu kommen, die ich dann als Hypothese mit reinnehme. Ich sage niemals, das ist die Wahrheit, aber das erleichtert mir dann schneller quasi an Themen ranzukommen.
Ja, macht Sinn.
Und also wenn das ein Stückchen mehr passieren würde in der gesamten Sportwelt, wäre ich schon ganz viel glücklich.
Ich wollte
Also
gerade
wenn ich.
sagen, das bezieht sich ja nicht nur aufs Rudern, sondern ist allgemeingültig, oder?
Ja. Und ich bin total glücklich, dass also mehr und mehr so eine Offenheit kommt, auch für die psychologische Begleitung, weil das, glaube ich, ein Aspekt ist, der nochmal auch eine Bedeutung hat, mental quasi etwas zu drehen, dass ein Arzt dabei ist und dass Physiotherapeuten dabei sind, ist ja selbstverständlich mittlerweile. Gott sei Dank.
Stichwort Offenheit, Oliver, wie war das denn, als du dich entschieden hast, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten? War das in deinem Umfeld ein Thema, also im Inner Circle? Musstest du jemanden überzeugen oder war das für dich klar, ich mache das jetzt und egal, was andere sagen, ich mache mein Ding?
Für mich war das eigentlich relativ klar, dass ich das jetzt mache, auch wenn ich davor eigentlich eher skeptisch gegenüber dem ganzen Thema war, weil ich es einfach nie so wirklich gebraucht habe. Also ich habe immer ge gesagt, ja, ich kann das auch selbst, weil ich halt auch so irgendwie erfolgreich gewesen bin. Jetzt so rückblickend war das nicht ganz so smart, würde ich sagen. Also ich hätte mir jetzt im Nachhinein gewünscht, dass ich das anders gesehen hätte. Aber ja, man lernt nie aus und letzten Endes bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil mich das doch nochmal ein großes, großes Stück weitergebracht hat. Und ich glaube, in dem wirklich sehr professionellen Sport ist es auch eigentlich mittlerweile gang und gäbe, dass da ein Sportpsychologe oder ein Psychologe das Team auch betreut, beziehungsweise die Athleten, weil im Sport sind wir mittlerweile, glaube ich, auf so einem hohen Level bei in vielen Sportarten, dass letzten Endes dann doch die Psyche viele Rennen entscheidet, weil so körperlich eigentlich wenig Unterschied weil viel gleich auch trainiert wurde. Das heißt, da kann man natürlich immer noch so ein bisschen was rausholen, aber ich glaube, der große, große Unterschied ist am Ende der Kopf, weil wenn der nicht stimmt, dann macht es dann halt doch nochmal mehr Prozente aus.
Finde ich sehr beeindruckend beschrieben, Annelien.
Also das ist auch das, was ich erlebe. Ich könnte als Sportpsychologin kann ich keinen Trainer ersetzen und ich kann auch nicht die Verspannung wegmachen. Das kann ich nicht, also da hätte es ja auch Grenzen. Ich kann dabei helfen, sich an die Grenzen, die man braucht, heranzuwagen und seine Grenzen zu kennen und dann auch mal wieder zu sagen, zum Beispiel, was bei Leistungssportlern viel ein Thema ist, bei Krankheit zu früh anzufangen. Nicht, Oliver, dass du das jetzt hast, das will ich gar nicht sagen, sondern per se ist das ein Thema. Und auch das sind Aspekte, für die psychophysische Gesundheit quasi zu sorgen, also den Menschen in eine Balance zu bringen. Um dann aus der Balance heraus das Optimum seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten herausholen zu können, die man dann in dem Moment hat. Das ersetzt natürlich kein Training.
Wie war das denn in deinem Umfeld dann, Oliver? Hat dein Vater, der ja auch dein Trainer ist, da sofort mitgespielt oder hat er erst einmal kritisch beäugt, was machst du da, Bub?
Nein, der war da ganz offen dem gegenüber und gab gar keine Probleme. Also ich glaube, ich bin da mit meinem Umfeld einfach insgesamt sehr, sehr glücklich. Und auch so insgesamt, wenn ich mal jemandem erzählt habe, wie ich mit einer Sportpsychologin zusammenarbeite, war das nie irgendwie so ein Thema, was, so was machst du, wofür? Nee, gab's nicht.
Ich finde das bemerkenswert, weil es gab ja jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit einen Fußballprofi von Union Berlin, der gesagt hat, ich arbeite mit einer Psychologin zusammen. Und dort gab es dann entsprechende Reaktionen in der Medienwelt, ne, dass darüber berichtet worden ist, was ja den Eindruck erweckt, es sei dann doch noch etwas Besonderes.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich, es kommt dann einfach auf auf den Blickwinkel der Betrachter an. Meiner Meinung nach suchen die Medien halt immer nach irgendwas, wonach sie, also wovon sie schreiben können, was auch nicht immer schön ist für die Person, die es betrifft. Und für mich und ich glaube für sehr, sehr viele Sportler, die einfach verstehen, dass ein Psychologe nichts Schlimmes ist oder zum Psychologen zu gehen, ist das überhaupt kein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob man da eine Story draus machen hätte müssen, aber es bringt natürlich, wenn man das positiv darstellt, bringt es natürlich so ein bisschen die Awareness dafür, dass das auch ein Thema ist, was man auf dem Schirm haben sollte.
Also ich erlebe eine größere Offenheit bei Athleten sowieso für dieses Thema, auch dass es eher normal ist, als ich 2011 damit anfing. Na, da war das, wenn ich dann irgendwie an den Ruderstützpunkt gekommen bin, dann eher vorrangig in Dortmund, da wurde eher weggeguckt. Das ist heute, ne, überhaupt nicht mehr so. Und ich erlebe quasi eine selbe Entwicklung auch in Wirtschaftsunternehmen, dass eine viel größere Offenheit dafür da ist, dann mit einer Psychologin, nicht mit einer Sportpsychologin, sondern ne, dann zusammenzuarbeiten. Und ich finde diese Entwicklung total gut, weil es ja um Gesundheit geht, um psychophysische Gesundheit. Und die wünschen wir uns alle. Und das ist eins der größten Güter, gesund zu sein, denn nur darüber können wir quasi Leistung bringen. Und da tut jeder Berufsgruppe in, ich sage jetzt mal, seinen oder ihren Teil.
Mit der Offenheit, Oliver, mit der du an dieses Thema herangehst, magst du uns verraten, mit welchen Themen du auf Annelien zugehst und was dich so drückt im Trainingsalltag und wobei sie dir helfen kann?
Also, ich habe ja schon gesagt, weshalb ich auf Annelien damals zugegangen bin. Das waren so diese größeren Niederlagen, die dann doch so ein bisschen, ja, Trauma in mir ausgelöst haben, würde ich sagen. Und die man dann einfach beseitigen muss. Und das war jetzt natürlich größere Themen, aber es gibt auch immer wieder kleinere Themen im Training, wenn es mal nicht läuft oder sonstige private Themen, wo man sich das dann einfach gerne von der Seele redet und so ein bisschen einfach eine Hilfestellung bekommt bei der Verarbeitung von verschiedenen Sachen.
Also mein Rezept ist, was heißt mein Rezept? Das weiß Olli auch. Lieber eher und kleinere Sachen als Ewigkeiten warten und dann ganz lange. Und das ist total hilfreich, dadurch, dass wir ja auch jetzt schon ein bisschen zusammenarbeiten, ist das total hilfreich für mich auch im Hinblick auf Paris, dass ich weiß, wenn jetzt irgendwas ist, wir können also auch mal ganz kurz miteinander und wenn es eine Viertelstunde wäre, miteinander reden und da ist so ein Vertrauen zwischen uns da, dass das möglich ist und dieses von der Seele reden und jemand Neutrales ist da, der nicht quasi nicht involviert ist und sich das Ganze, ich sag jetzt mal, anhört und mit einem reflektiert, glaube ich, hat durchaus einen Effekt ja auch bei anderen Menschen. Ne, ich bin ja dann in dem Moment komplett für Olli da und rede ja nicht stundenlang über meine Sachen, wie das eventuell ja auch Freunde machen. Dann redet der eine über eine Situation und dann der andere und das ist der große Unterschied. Ich nenne ja meinen Beruf Rent a Friend. ich bin eben nur ein bisschen speziellerer Freund.
Es gibt ja Themen, Oliver, die teilt man nicht mit jedem, oder? Also ich würde meinem Vater jetzt nicht alles anvertrauen. Ich hoffe, er hört nicht zu.
Nee, also er ist zwar schon immer sehr glücklich, wenn ich ihm sage, was mich gerade beschäftigt und wenn es mir mal nicht so gut geht, klar, muss er ja auch wissen, wenn er meinen Trainingsplan schreibt. Aber so, was im tiefsten Inneren in mir abgeht, weiß ich nicht. Ich glaube, die wenigsten würden das mit ihren Eltern teilen, außer wenn es jetzt wirklich was ist, wo wo es angebracht ist. Aber es ist schon wichtig, dass man da nochmal jemand außenstehend hat, der da, glaube ich, mit einem sehr, sehr neutralen Blick einfach drauf schaut, ohne befangen zu sein und wo es dann wirklich nur darum geht, in dem Moment mir selbst zu helfen.
Also ich kenne Trainer, die sehen sich durchaus als Hobbypsychologe und kümmern sich dann gerne in einer Mannschaft um alles.
Ist bei mir nicht der Fall, tatsächlich.
Das wird in der Konsequenz bedeuten, in deinem Team um dich herum macht jeder das, was er am besten kann? Fragezeichen.
So soll es sein, genau. Also das versuche ich auch zu forcieren und so durchzusetzen, genau.
War das für dich von Beginn an klar, dass das so sein soll und musstest du da sehr viel, ich sag mal, organisieren und sensibilisieren oder war das für jeden sowieso von Beginn an selbstredend?
Nein, ich glaube, das musste sich so ein bisschen entwickeln und man musste das auch so ein bisschen einfordern, dass da jeder wirklich seinen Platz hat und jeder weiß, wofür er zuständig ist und nicht einer irgendwie sich um alles kümmert und die anderen dann nur nebenher laufen oder so. So soll es nicht sein. Also so fände ich das auch nicht gut.
Annelien, ich würde gerne zwei Fragen daran anknüpfen. Das eine ist, Oliver hat eben das Wort Trauma benutzt. Und würdest du das bestätigen? Und zum Zweiten, das, was Oliver uns gerade ja gesagt hat, würde ich so unter dem Thema Netzwerk, Strich Resilienz zusammenfassen wollen. Wie siehst du das? Hilft das eine, um das andere zu bewältigen? Oder auch vorbeugend?
Also beantworte ich erstmal die erste Frage. Die erste Frage würde ich mit einem Ja beantworten. Ich definiere den Begriff Trauma jetzt ein bisschen breiter, als er klassisch in der klinischen Psychologie genommen wird. Und das war auch eins so, das mussten wir schnell bearbeiten, damit das quasi aus dem Kopf rausgeht. So, ne, ich sage jetzt mal aus dem Knochen rausgeht. Dafür habe ich dann auch eine Trance benutzt oder genutzt. Das Zweite, was Oliver sagte, die Trainer wollen auch gar nicht automatisch alles hören. Jetzt mal unabhängig, Olli, ob dein Trainer dein Vater ist oder irgendwer anders. Die haben genug andere Sachen im Kopf und die werden ja auch belastet dadurch. Und das macht auch gar keinen Sinn. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und deshalb ist es gut, ein Netzwerk zu haben. Und aus meiner Sicht hat Olli da ein sehr gutes, wo jeder seinen Teil dazu beiträgt und auf soliden Füßen steht oder das Ganze auf soliden Füßen ist, so dass Oliver quasi gut getragen wird. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt stimmt, aber unterstützt wird, sagen wir es mal so, denn die Hauptarbeit macht Olli, kein anderer.
Wie fühlt sich das denn an, Olli? Wirst du getragen? Wirst du unterstützt? Oder wirst du flankiert? Wie siehst du das? Oder wie empfindest du das?
Ich würde es unterstützt nennen, weil, wie gesagt, jeder macht seine Arbeit, auch ich muss arbeiten, also es ist nicht so, dass andere den Job machen können für mich. Von daher ist unterstützen der richtige Terminus.
Wenn wir so gegen Ende unseres ersten Gesprächs, vielleicht noch ganz kurz dieses Thema, jeder muss ja seinen Job machen, erwähnen wollen. Oliver, sag uns doch mal ganz kurz, wir alle wissen ja, dass man in Deutschland als Spitzenleistungssportler, auch wenn man Richtung Olympiamedaille schielt, nicht leben kann. Du arbeitest noch, nämlich.
Genau, ich arbeite in der Steuerabteilung bei einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, bei Deloitte. Und ja, auch da habe ich tatsächlich sehr viel Glück mit meinem Arbeitgeber, weil ich auch dort unterstützt werde. Andernfalls wäre das überhaupt nicht möglich. Also ich bin da glücklich, dass ich da einfach dieses Backup habe, dass ich da mich finanziell so ein bisschen absichern kann. Das heißt, selbst wenn ich mich verletzen würde, ich würde dann nicht vor dem Nichts stehen, sondern hätte dann immer noch einen Job und ein festes Einkommen, was mir natürlich sehr viel Sicherheit gibt und mich dann doch noch mal etwas ruhiger auch auf Wettkämpfe oder was mich etwas ruhiger schlafen lässt und auf Wettkämpfe fahren lässt auch.
Ein mentales Thema, Annelien.
Definitiv. Also die geringe Unterstützung, also Rudern ist ja eine Randsportart. Die kennt ja, also Rudern kennt man, aber viele Namen kennt man ja schon nicht mehr. Und ich würde es als Randsportart durchaus bezeichnen. Ist nicht so bekannt, hat nicht, ne, wie Fußball oder so. Man kann davon nicht leben. Und von daher sind die Athleten auf finanziellen Background in irgendeiner Form angewiesen, weil es auch wenig Sponsoren gibt, die quasi dann einen einzelnen Sportler oder eine Bootsklasse oder so ne, ein Sponsoring geben. Das ist natürlich bitter, weil dann im Sinne der dualen Karriere, die ja viele machen, dass sie quasi nebenbei studieren, das Thema finanzielle Absicherung und wie komme ich überhaupt über die Runden, echt ein Thema ist und natürlich auch ein Belastungsfaktor. Und den kann ich natürlich auch nicht, auch psychologisch nicht wegnegieren, wenn mir jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob ich, ne, ich bin nicht im Kader, Oliver ist natürlich im Kader, aber ich bin nicht im Kader und ich kriege nicht mal Geld und ich weiß gar nicht, wie ich das finanzieren soll. Und das sind schon bittere Voraussetzungen.
In der Situation warst du, Oliver, nie?
Naja, in meinem ersten Jahr quasi, als ich vom Schwimmen zum Rudern gekommen bin. Im Schwimmen war die Unterstützung auch eher mager. Ich glaube, ich war ein Jahr nur in der Sporthilfe, obwohl ich relativ gut war. Von daher nicht ganz so ein einfaches Thema.
Okay. Umso schöner, wenn es jetzt anders ist und du dich voll auf Paris konzentrieren kannst.
Genau, so ist es.
Dann gib uns doch noch einen kurzen Einblick mit, was passiert in deiner Vorbereitung als nächstes? Heute ist Ende.
Also die nächsten Wochen bin ich jetzt erstmal hier zu Hause, mache Heimtraining hier in München. Und Ende nächsten Monats, also Ende März, geht es dann nach Italien ins Trainingslager, auf dem gleichen See, wo dann auch 2 Wochen später der erste Weltcup stattfindet. Und dann geht es eigentlich so im 3-Wochen-Takt immer auf das nächste Event. Die EM folgt dann auf den ersten Weltcup, dann der zweite Weltcup. Und statt dem dritten Weltcup werde ich dann nach Paris ins Trainingslager fahren, auf die Olympiastrecke, und fahre dann nochmal 3 Wochen vor den Olympischen Spielen eine Regatta in England, um einfach nochmal so ein bisschen die Wettkampfpraxis zu haben. Und dann geht es nach Paris Ende Juli.
Wunderbar. Annelien, wie oft wirst du ihn begleiten? In Gedanken, glaube ich, so wie ich dich kenne, jeden Tag.
In Gedanken jeden Tag. Das, glaube ich, gehört auch dazu, wenn man sich, wenn man mit jemandem eng zusammenarbeitet, sage ich immer, dann hat jeder einen kleinen Platz in meinem Herzen. Also in meinem Berufsherzen. So muss ich das, ne, sauber differenzieren. Und, da bin ich viel gedanklich dann dabei und ich weiß ja dann auch die Schritte. Ich gucke auch die Weltcups dann im Fernsehen. Die werden auf worldrolling.com immer schön übertragen. Weil das Fernsehen da ja relativ wenig macht, da gucke ich mir das dann immer schön auf dem iPad oder am PC an, am Wochenende, so dass ich die Rennen also auch mitverfolge. Wie oft wir uns hören, wird so ein bisschen davon abhängen, was da jetzt noch kommt. Ich werde mir die Woche Paris komplett frei nehmen. Das mache ich selbst motiviert, werde mir alle Rennen von Athleten, die ich begleite, live ansehen. Und immer, wenn jemand über die Ziellinie gefahren ist, kriegt die Person dann eine WhatsApp von mir im Wissen, ich habe einfach dran gedacht und ich habe wirklich zugeguckt live. Also ich bin schon sehr im Herzen dabei, weil ich das, was Oliver und auch die anderen Athleten, die sich auf Paris vorbereiten, da jeden Tag leisten, da dem zolle ich so viel Respekt und Anerkennung, dass das mein Teil der Wertschätzung ist, da mit dem Herzen dabei zu sein und ein bisschen Zeit zu investieren.
Das klingt wunderbar und bringt mich zur letzten Frage. Oliver, wenn Annelene dir nach Paris eine WhatsApp-Nachricht schickt, über welchen Inhalt würdest du dich am meisten freuen?
Dass ich ein super Rennen gefahren bin und dass man mir meine Freude nach dem Rennen angesehen hat, das wäre eine tolle Nachricht.
Gerade Letzteres.
Ja, genau.
Die Qualität eines Rennens für mich auf dem Leistungsniveau sehen die Rennen. Ich kann nicht sehen, ob jemand schlecht gerudert ist oder gut gerudert ist. Ich kann das nicht. Das sieht so toll für mich aus, weil ich da voller Ehrfurcht vorm Fernseher sitze. Aber Letzteres kann ich sehr gut sehen. Und das würde ich dir sehr gerne schreiben, Olli. Egal was es wird, würde ich gerne, dass du Zufriedenheit auf deinem Gesicht hast.
Das hoffe ich auch. Das wäre toll.
Dann nehmen wir das mit. Und die frohe Kunde, dass wir uns nochmals verabredet haben. Also wir werden, lieber Annelien, den Oliver nochmals in unserer Runde haben und dann wird er uns berichten, wie dann die Vorbereitung läuft und wie der Countdown auf Paris aussieht. Nämlich seinen Weg nach Paris, den dürfen wir mit begleiten. In diesem Sinne, lieber Oliver, insbesondere dir nach München, ein herzliches Dankeschön und das Schlusswort hat Annelien.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und ich freue mich, dass wir uns in dieser trauten Runde wieder treffen und dass wir darüber reden durften. Danke von Herzen.
Ja, danke euch. Ich freue mich auf die nächsten Sessions.